Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETE-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, Steffen, Ostern ist rum und wir hatten ja vor Ostern noch versucht, so ein paar Punkte uns aufzuschreiben. Ich war ja noch ganz happy, dass es unserem Gesetzgeber geglückt ist, die Spritpreisbremse vor Ostern umzusetzen. Jetzt haben wir aber an der Tankstelle schon gemerkt, das war eigentlich ein Schuss in den Ofen, das Ganze.
Da bremst nichts.
Ne? Statt 20 Mal an einem Tag nach oben, machen jetzt also die Tankstellen das einmal so einen richtigen Schwung nach oben und freuen sich, dass sie dann also ordentlich Geld verdienen. Von daher so richtig erfolgreich war das nicht. Man könnte fast sagen, um das mal zusammenzufassen, eigentlich schade, dass der 500-Euro-Schein abgeschafft wurde. Den könnten wir jetzt gut gebrauchen, um einmal voll zu tanken. Ne?
Den haben sie in den Tankstellen ohnehin nicht mehr haben wollen.
Das stimmt, ja, sehr richtig. Würde jetzt sich aber vielleicht wieder ändern bei den Hosenpreisen.
Ja, du ja hast 500 was Euro, da kommen wir dann gleich zur Pfändungsfreigrenze. Die steigt nämlich zum 1. Juli 2026, so wie jedes Jahr. Und bisher konnte man sich das gut merken, 1555, das ist Geschichte, ab dem 1. Juli sind es 1587,40 Euro.
Ja, und was Neues kommt dann aus Europa zum 19. Juni 2026 für all diejenigen, die auf Online-Plattformen einkaufen oder selber Online-Händler sind oder betreuen. Es muss jetzt ein Widerrufsbutton eingeführt werden, über den ich dann schnell durch einen Klick dann meinen Kauf widerrufen kann. Das ist also was Neues, soll die Käufer schützen und kommt dann, wie gesagt, ab circa Mitte Juni.
Ja, nicht ganz überraschend hat der Bundesrat dem Tariftreuegesetz zugestimmt. Das heißt, wenn der Bund Aufträge vergibt, dann muss der Vertragspartner ein sogenanntes Tariftreueversprechen abgeben. Das heißt, zusichern, dass er die einschlägigen tariflichen Arbeitsbedingungen, insbesondere die Vergütungshöhe, gewährt. Es gibt nur wenig Ausnahmen bei Aufträgen mit einem Wert von unter 50.000 Euro und dann speziellen Aufträgen zur Landesverteidigung. Ja, vielleicht noch eine Erinnerung. Neben dem Bund haben auch die Länder Tariftreuegesetze, und zwar alle Bundesländer bis auf zwei. Die Freistaaten Sachsen und Bayern haben jedenfalls noch kein Tariftreuegesetz.
Ist ein Bildungspodcast hier, hat man wieder was gelernt. Dankeschön dafür. Ja, der Bundestag war am 27. März noch unterwegs und fleißig. Es wurde das sogenannte Altersvorsorgedepot beschlossen. Das soll ja so ein bisschen die Riester-Rente ablösen, damit wir alle dann im Alter noch ein bisschen Geld haben. Da soll es eben dieses Altersvorsorgedepot geben, an dem sich dann zum Teil auch noch der Staat beteiligen möchte. Wie gesagt, erstmal nur durch den Bundestag durch. Das Ganze geht natürlich dann jetzt noch in den Bundesrat. Und da das ja dann am Ende irgendjemand bezahlen muss, erwarte zumindest ich da ein wenig Diskussion wieder. Und wenn es dann Änderungen gibt, werden Sie natürlich hier erfahren, wie es dann um das Altersvorsorgedepot steht. Am 27.03. hat auch das Bundesfinanzministerium nochmal ein Schreiben rausgebracht, und zwar, um es genauer zu sagen, neue Vordrucke für die Hinzurechnungsbesteuerung nach § 7 folgende ASTG. Da muss ich auch immer entsprechende Steuererklärungen abgeben bzw. Meldungen machen und dazu bitte dann die entsprechenden neuen Vordrucke dann nutzen. Ja, nächster Punkt, was Spannendes von deiner Seite, Steffen.
Ja, wir hatten hier über das Herrenberg-Urteil berichtet und die große Aufregung der Sozialversicherungspflicht von Honorarkräften in Musikschulen. Wir hatten auch darüber berichtet, dass es eine gesetzliche Übergangsfrist gibt. Nun hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen neuen Gesetzentwurf gestellt, in dem es um eine neue Selbstständigkeit gehen soll. Dieser Entwurf ist noch nicht offiziell zu finden. Die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Ich AG lässt grüßen. Wenn Kleinselbstständige rentenversicherungspflichtig sind, dann können sie zukünftig eben leichter als Selbstständige identifiziert werden. Es geht insbesondere nicht mehr um die zentralen Kriterien Weisungsgebundenheit und Eingliederung in einen fremden Betrieb. Also man soll schon zukünftig als selbstständig gelten, wenn man das Recht hat, eine Vertretung zu stellen und wenn aus 4 weiteren Kriterien 2 zutreffen. Das heißt, man ist am Gewinn und Verlust beteiligt, also trägt selbst ein unternehmerisches Risiko, hat nicht nur einen Auftraggeber, trägt unternehmertypische Aufwendungen. Und ja, was ich schon sagte, hat eben das Recht, eine Vertretung zu stellen. Dann soll man zukünftig eben auch als Selbstständiger behandelt werden, ohne als scheinselbstständig irgendwo gebrandmarkt zu werden. Ob das Ganze so kommt, viele Verbände laufen schon Sturm gegen diesen geleakten Gesetzesentwurf. Wir werden gucken, was daraus wird, und wir werden auf jeden Fall hier berichten.
Was auf jeden Fall kommen wird, zumindest in Niedersachsen, so die Mitteilung des Finanzministeriums aus Niedersachsen, die Steuererklärung per App mit einem Klick. Und zwar können sich jetzt schon ledige, kinderlose Arbeitnehmer oder eben Bezieher von Alterseinkünften, die keine sonstigen Einkünfte haben, ab jetzt da schon voranmelden, und ab dem 1.7. soll dann diese Funktion zur Verfügung stehen, dass man praktisch die Steuererklärung durchs Finanzamt vorausgefüllt dann bekommt, die ich natürlich nochmal durchsehen muss, Änderungen gerne vornehmen kann und ansonsten dann mit einem Klick dann das Ganze bestätigen, und damit ist die Steuererklärung erstellt. Wie gesagt, bisher nur ledige, kinderlose Arbeitnehmer und Bezieher von Alterseinkünften, die sonst keine Einkünfte haben, die stehen dafür jetzt erstmal so als Test-Dummies als Erste in der Reihe und können mitmachen. Ansonsten bin ich mir sicher, dass die Finanzverwaltung das gerne noch ein bisschen ausbauen würde, damit das Ganze mit den Steuererklärungen schneller geht. Ja, und dann noch ein Sonderfall aus Baden-Württemberg. Da gab es im Jahre 2020, so wie in allen Bundesländern, Corona-Soforthilfen. Und so wie in manchem anderen Bundesland waren die Bedingungen für die Berechtigung für die Soforthilfen nicht so ganz klar formuliert in Baden-Württemberg. Das OVG hatte dann festgestellt, naja, also so ganz rechtmäßig war das nicht. Und all die Soforthilfen, die zurückgefordert wurden, beziehungsweise auch zurückgezahlt worden sind, das war eben dann eben entsprechend auch nicht rechtmäßig. Daraufhin hat jetzt der Gesetzgeber in Baden-Württemberg mit dem Corona-Soforthilfen-Ausgleichsgesetz reagiert und es nicht so gemacht wie in anderen Bundesländern, die gesagt haben, ja, zurückgefordert ist zurückgefordert, das will ich jetzt gerne haben, sondern die möchten dann den Berechtigten gerne das Geld dann auch nochmal auszahlen. Das soll über dieses Ausgleichsgesetz dann funktionieren. Aber Achtung, ich muss einen Antrag stellen, wenn ich Geld haben möchte, und der Antrag muss innerhalb von 6 Monaten nach Erlass des Gesetzes dann auch entsprechend gestellt werden. Ich hatte jetzt nochmal geguckt, ob denn das Gesetz schon veröffentlicht ist. Ich habe es nicht gefunden. Also bitte da, all diejenigen, die glauben, sie sind berechtigt, da auch immer ein Auge drauf haben. Wie gesagt, sobald das Gesetz dann veröffentlicht ist, soll es auch auf der Seite von Baden-Württemberg dann entsprechenden Antrags, ich nenne es jetzt mal Button geben und eine Antragsmöglichkeit geben, die dann aber auch bitte, wie gesagt, nutzen. Die 6 Monate sind eine Ausschlussfrist, heißt, danach habe ich keine Chance mehr, an das Geld zu kommen. Ja, und dann kommen wir auch nochmal zu den aktuellen Urteilen der Woche. Und da habe ich was Strafrechtliches mitgebracht vom BGH, aber wieder mit Bezug zur Steuer, und zwar zur Umsatzsteuer. Und bei der Umsatzsteuer ist das schon lange, lange eine Diskussion gewesen. Wenn ich eine, sagen wir mal, falsche Angabe in einer Umsatzsteuervoranmeldung gemacht habe und diese falsche Angabe dann in der Umsatzsteuerjahreserklärung wiederholt habe, habe ich dann eigentlich 2 Taten. Und andere Frage, was ist, wenn ich jetzt nur in der Umsatzsteuervoranmeldung diese falsche Angabe gemacht habe, aber in der Umsatzsteuerjahreserklärung das Ganze korrigiert habe, ist damit dann eigentlich auch die Umsatzsteuervoranmeldung, die falsch war, damit korrigiert, und damit habe ich auch kein steuerstrafrechtliches Thema mehr. Der BGH hat jetzt klargestellt, für ihn sind sowohl die Umsatzsteuervoranmeldung als auch die Umsatzsteuerjahreserklärung einzelne selbstständige Taten. Also ich hätte in dem Fall dann zwei Taten. Und damit muss ich, wenn ich diese Taten aus der Welt haben will, auch jede einzelne entsprechend korrigieren. Es reicht also nicht, dass ich dann eine richtige Umsatzsteuerjahreserklärung abgebe. Damit sind nicht die Umsatzsteuervoranmeldungen geheilt, sondern ich muss jede einzelne Umsatzsteuervoranmeldung, die falsch war, auch nochmal korrigieren, damit die strafrechtlich aus der Welt sind. Das ist also dann, war also bisher auch immer unsere Empfehlung, lieber den sicheren Weg zu gehen. Also wie gesagt, dann sollte man dann eben auch entsprechend sich nochmal alles angucken und dann eben, wie gesagt, jede einzelne Umsatzsteuervoranmeldung korrigieren. Bringt mich nochmal zu dem Hinweis zur Kennziffer 500, die auch bei Umsatzsteuerjahreserklärung, Umsatzsteuervoranmeldung sich jeweils in der Zeile 55 befinden. Da muss ich auch, wenn ich den Eindruck habe, huch, hier ist irgendwas vielleicht noch nicht so ganz richtig von mir ermittelt, es ist aber keine Zeit, ich muss die Erklärung abgeben oder ich weiche hier vielleicht von einer Ansicht der Finanzverwaltung ab, muss ich entsprechende Ziffern dann dort in der Zeile 55, in der Kennziffer 500 dann auch angeben. Da bitte auch immer sowas dann mit berücksichtigen, dass sobald ich da also entweder nichts eintrage oder eben was Falsches eintrage, dass auch das immer wieder eine steuerstrafrechtliche Konsequenz haben kann. Also wenn Sie mal so einen Fall haben sollten, dann bitte auch nochmal mit dem Steuerstrafrechtler sprechen, was der denn dazu sagt, was in dieser Kennziffer 500 dann eingetragen werden müsste. So, aber nochmal zu meinem BGH, zu der BGH-Entscheidung. Das war ein Beschluss vom 10. Dezember 2025, Aktenzeichen 1 STR 387 aus 25. So, und jetzt rüber zu dir, Steffen.
Ja, zweimal Arbeitsrecht habe ich noch. Das erste Urteil kommt aus Thüringen. Ein Arbeitgeber hatte dort in die Arbeitsverträge reingeschrieben, dass der Erholungsurlaub höchstens zwei zusammenhängende Wochen betragen darf. Da sagt das thüringische LAG, das geht nicht. Es wäre ein Verstoß gegen § 7 Absatz 2 Satz 1. Bundesurlaubsgesetz, in dem klar geregelt ist, dass der Urlaub zusammenhängend zu gewähren ist, es sei denn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe machen Ausnahmen erforderlich. Das war hier nicht gegeben und pauschal geht das schon gar nicht. Also war diese Regelung im Arbeitsvertrag unwirksam. Das war das Urteil des thüringischen LAG vom 2.3.2026 zum Aktenzeichen 4 TA 15 aus 26. Ja, dann habe ich noch etwas aus dem kirchlichen Arbeitsrecht. Alle, die damit zu tun haben, wissen, dass es dort relativ große Überlagerungen durch das Europarecht gibt oder europäisches Recht gibt. Und auch der in diesem Fall hat der Europäische Gerichtshof sich mit einem deutschen Fall befassen müssen, den das Bundesarbeitsgericht dort vorgelegt hat. Die Mitarbeiterin einer katholischen Einrichtung ist entlassen worden, weil sie aus der Kirche ausgetreten ist. Diese Mitarbeiterin war in der Schwangerenberatung tätig und hat dann gegen diese Kündigung geklagt. Vor dem Arbeitsgericht erfolgreich, auch vor dem LAG. Das Bundesarbeitsgericht hatte Zweifel, ob denn hier der katholische Arbeitgeber sich auf religiöse Gründe beziehen kann und hat das dem EuGH vorgelegt. Der EuGH hat sich die Sache angeguckt und klargestellt, dass eine solche Berücksichtigung möglich wäre, allerdings nur, wenn die Kirchenzugehörigkeit wesentlich rechtmäßig und gerechtfertigt wäre für diese konkrete Tätigkeit, insbesondere ob sie wesentlich war. Der EuGH hat festgestellt, dass in dieser schwangeren Beratung auch Mitarbeiter beschäftigt waren, die überhaupt nicht kirchlich gebunden sind und hat dann klargestellt, dass hier die Kirchenzugehörigkeit wohl nicht wesentlich sei. Ja, hat die Sache dann zum Bundesarbeitsgericht zurückverwiesen. Das BAG wird dann im Sinne dieser EuGH-Entscheidung die Sache entscheiden müssen. Das war das Urteil des EuGH vom 17. März 2026 zum Aktenzeichen C 258 aus 24. So, ja, das sind wir, glaube ich, durch.
Das war es in aller Kürze für diese Woche. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne verbleibende restliche, ja, ich nenne es mal Osterwoche. Ja, und dann freuen wir uns auf die nächste Woche und die nächste Podcast-Folge.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.